In heutigen Organisationen stolpert man von einer Veränderung zur anderen. Die Menschen arbeiten in virtuellen Räumen, sind eigentlich gar nicht mehr im Alltag fix miteinander im Kontakt. Und das kann wirklich dazu führen, dass man sich nicht mehr wirklich orientieren kann im Alltag und dass man vor lauter Veränderung eigentlich gar nicht mehr weiß, wo man steht.
Himmel und Erdung. Spirituell leben in der Netzzeit. RevLab.
Herzlich willkommen bei dieser Episode von Himmel und Erdung zum Thema Rituale. Rituale sind ja etwas ganz Faszinierendes, eigentlich auch Verrücktes. Sie sprechen uns in der Tiefe an, berühren unsere Emotionen und man kann sich über Rituale auch mit anderen in der Tiefe verbinden. Und wo sie nicht mehr so funktionieren, lösen sich auch Gemeinschaften auf. Und ich habe den Eindruck, heute wird sehr viel über Rituale und von Ritualen gesprochen, aber gar nicht mal so sehr im religiösen Kontext, sondern außerhalb, im säkularen Kontext. Und da ist auch die Rede von freien Ritualen. Wozu braucht es freie Rituale? Und ich habe mich heute verabredet mit einem Experten für das Thema, Jürg Fassbind. Hallo, lieber Jürg.
Hallo, Johanna.
Jürg, du bist eigentlich Coach und Unternehmensberater, aber hast dir diese Ritualwelt auch erschlossen. Du schreibst auch über Rituale. Du hast jüngst ein Buch veröffentlicht zu dem Thema und du lehrst das auch. Es gibt eine Fachschule für Rituale.
Fachschule für Rituale, ganz genau.
Es gibt sogar eine Fachschule für Rituale in Rüti und da lehrst du. Sowas gibt es also auch schon. Und aber nicht nur das, also du sprichst nicht nur über Rituale, sondern du hast auch 10 Jahre praktische Erfahrung. Also du bietest Rituale an, sogenannte freie Rituale. Hast du heute schon ein Ritual vollzogen?
Ich habe meine Morgenroutine und die ist geprägt von verschiedenen, ich würde mal sagen, kleinen Ritualen oder Ritualmomenten. Da gehört die Meditation dazu, da gehört eine 20-minütige Yoga-Session dazu und ich esse jeden Morgen meine Linsen, die ich wärme. Und wenn ich diese drei Sachen nicht mache, dann fehlt mir was. Und dann fühle ich mich nicht so fit für den Tag. Also insofern habe ich heute auch schon einige Rituale absolviert, in Anführungs- und Schlusszeichen.
Sehr schön. Und wo machst du die Abgrenzung zu der Routine? Du putzt ja auch jeden Morgen die Zähne, nehme ich mal an. Und abends vielleicht nochmal. Wo machst du denn da den Unterschied und wie würdest du sagen, was ist denn das Typische und Besondere eines Rituals?
Das ist eine ganz gute Frage und die wird mir auch sehr häufig gestellt. Rituale sind aus dem Alltag hervorgehoben und Rituale werden bewusst durchgeführt und also es wird eine Wichtigkeit diesen Handlungen zugeschrieben. Wenn ich zum Beispiel am Morgen das Fenster öffne, um Frischluft reinzulassen, dann ist das eine Routine, die ich jeden Morgen mache. Ich kann aber mein Fenster öffnen und dazu ganz bewusst den Tag begrüßen, vielleicht noch eine Verneigung machen oder innehalten und dreimal tief durchatmen, das wäre dann ein Ritual. Also das erste, eher routinemäßig öffnen, so als Automatismus. Und das zweite ist dann eine bewusste Handlung. Und meine Morgenrituale sind von dort her teils sicher Routine und teils wirklich auch Rituale.
Rituale, da gibt es eigentlich keine übergeordnete allgemeingültige Definition. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit Ritualen beschäftigen, nämlich die Theologie, Religionswissenschaften, Ethnologie, Soziologie, Psychologie, Pädagogik und so weiter. Und alle werfen so ein spezielles Licht auf dieses komplexe soziale Phänomen. Und für mich sind Rituale soziale Räume, wo man innehält, soziale Räume, die aus dem Alltag herausgehoben sind, und in diesen sozialen Räumen werden Übergänge und Veränderungen bewusst gestaltet, vertieft und auch erlebbar gemacht.
Das ist ja schon mal spannend. Es ist etwas, was man im Alltag vollzieht, aber aus dem Alltag irgendwie heraustreten kann. Und du hast schon gesagt, soziale Räume, also es gibt eine soziale Rolle, aber es gibt auch individuelle Rituale. Und was nun sind freie Rituale?
Freie Rituale, da kann ich eigentlich zuerst Bezug nehmen zu den Ritualen, zu den Übergangsritualen, die von den Kirchen durchgeführt werden. Traditionell werden Lebensübergänge bei Menschen durch Kirchen begleitet.
Also
Taufe,
dann Hochzeit, Begräbnis,
ganz genau und Initiation mit Firmung, ja. Und oder Konfirmation, ganz genau. Das sind so die großen Lebensübergänge, und die werden von den Kirchen begleitet. Jetzt in den letzten 20, 30 Jahren haben die Kirchen einen großen Bedeutungsverlust erlebt, und da hat sich ein Vakuum aufgemacht.
Ja, das ist sehr spannend. Lass uns noch einen Moment bei den Kirchen bleiben. Mhm. Du bist in der Innerschweiz aufgewachsen, mhm, hast durchaus auch eine kirchliche Prägung, warst
ganz genau
Ministrant und hast da auch viele Inspirationen bekommen. Jetzt möchte ich dich als Ritualexperten fragen. Ich habe ja schon gesagt, du schreibst darüber das Thema, du dozierst. Wäre deine Diagnose als Ritualexperte, dass dieser Bedeutungsverlust, dieses Gefühl, da hat sich was entleert, innerhalb der Rituale passiert ist?
Ich glaube, die Rituale sind eher jene Aspekte, die die Menschen noch in der Kirche halten, weil man sieht ja bei Hochzeiten oder bei Taufen und vor allem auch bei Beerdigungen, da kommen die Leute wieder zurück in die Kirche. Dort haben sie irgendwie noch einen Bezug, weil sie intuitiv spüren, Lebensübergänge, die möchte ich spezifisch feiern und zelebrieren, und die Kirchen bieten da eine Form an. Ich glaube, es hat stärker zu tun damit, dass sich die Menschen von heute oder viele Menschen von heute durch die teilweise enge Struktur nicht mehr abgeholt fühlen, und sie fühlen sich nicht mehr eingebunden und geborgen in den Kirchen. Und Rituale, das ist was ganz Zentrales, sind eigentlich eine Sozialtechnik, wie der Philosoph Byung-Chul Han sagt, eine Sozialtechnik der Einhausung. Das heißt, Rituale ermöglichen, dass wir uns von einem in der Welt sein zu einem Zuhause sein in der Welt verändern. Und das, glaube ich, haben die Kirchen auch immer noch teils in ihren Ritualen, aber generell, glaube ich, sprechen sie die Menschen heute auf verschiedenen Ebenen nicht mehr an. Ja. Aber ich glaube, gerade in den Ritualen haben sie noch eigentlich viel zu bieten.
Ja, ja, das muss man so feststellen. Corona hat eine Unterbrechung gebracht und danach ist es, ich hätte gedacht, das hat viele Leute, hat ihnen die existenziellen Themen so stark vor Augen geführt, dass sie vielleicht wieder mehr Offenheit haben. Aber es ist das eigentlich das Gegenteil passiert, was Kirchen anlangt. Also auch wird immer weniger kirchlich geheiratet beispielsweise, auch was Begräbnisse anlangt. Und du hast schon angesprochen, da ist ein Freiraum entstanden.
Ganz genau.
Ein Freiraum. Und da ist eine freie Ritualszene entstanden. Wir brauchen jetzt auch nicht verschweigen, dass es da auch eine Konkurrenzsituation
oder ganz genau.
Manche sehen das so. Wäre auch nochmal die Frage, ob die Menschen, die ihr erreicht von der freien Ritualszene, überhaupt interessiert werden nochmal an einem kirchlichen Ritual oder ob da einfach die Entfremdung zu groß ist. Aber lass uns jetzt auf diese auf den Freiraum blicken. Da bist du Experte, da kennst du dich aus. Was nimmst du da wahr und was ist da entstanden?
Dadurch, dass eben dieses Vakuum entstand, gab es Freiraum für eigene Rituale, Rituale, die sich stark auch am Individuum orientieren. Also wenn jemand zu mir kommt und ein persönliches Ritual, beispielsweise eine Taufe, ein Paar kommt zu mir und möchte eine Taufe haben für ihr Kind, wir sagen eine Willkommensfeier in der freien Ritualszene, weil es dann nicht mehr in diesem klassischen kirchlichen Sinn natürlich stattfindet. Und dann wird wirklich individuell geschaut, wie können wir diesen Rahmen gestalten? Und das mache ich, indem dass ich mit diesem Paar schaue, was sie für Bilder haben, was sie für Wünsche haben, und ich versuche dann mit Symbolsprache, mit rituellen Handlungen eine Lösung mit ihnen zu kreieren. Und zwar, ja, sorry.
Ich wollte einhaken, ich habe kirchlich geheiratet und das erinnert mich jetzt aber ein wenig daran, weil wir sind ja auch dann hingegangen und haben gesagt, wir wollen, also mein Mann und ich, wir wollen diesen Text und wir wollen das und so. Und so ganz anders scheint mir das jetzt nicht zu sein. Also es geht dann um individuellen Geschmack auch, welches Gedicht, welches Lied und so. Aber eine Grundstruktur ist dann doch gleich, oder? Oder ist da auch die Grundstruktur etwas völlig Freies?
Also die Grundstruktur ist natürlich insofern viel freier, weil sie nicht in einen Glaubenskontext eingebunden ist, weil sie nicht ausgerichtet ist auf eine Glaubenslehre. Aber es ist natürlich so, dass die gewisse Symbole und gewisse Bilder, die werden auch in den Kirchen werden jetzt ganz viele, sind viele kirchliche Angestellte, sei es Priester, Priesterinnen, Pfarrerinnen und so weiter, die sind auch sehr stark daran interessiert, das Individuum stärker reinzubringen in ihre Rituale. Aber wir von den freien Ritualen, wir haben einen größeren Raum zur Verfügung. Bei uns kann ein Ritual in der freien Natur sein. Bei uns ist, eigentlich gibt's außer natürlich Sicherheitssachen und moralische Bedenken, wo man natürlich dann, wo ich mich auch positionieren muss, gibt's eigentlich keinen fixen Rahmen, den ich berücksichtigen muss.
Da möchte ich jetzt einhaken, moralische Bedenken, was könnte das sein?
Ja, also ich meine, dass ich, dass das gegen meine Werte gehen würde. Zum Beispiel, ja, dass ich irgendwelche Teufelskulte machen würde und so weiter.
Aber das wollte noch niemand von dir.
Nein, nein. Also ich glaube,
das ist jetzt hypothetisch.
Ganz genau, das wäre rein hypothetisch.
Jetzt haben wir ja auf der einen Seite die individuelle Dimension, hast du ja auch schon erzählt, wie zum Beispiel dein Morgenritual abläuft. Und dann aber auch eine kollektive Dimension, wenn wir beim Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel der Willkommensfeier bleiben und das vergleichen mit einer Tauffeier, so ist ja die Tauffeier, die christliche Tauffeier, ist ja zugleich eine Aufnahme des neu angekommenen Menschleins in die Gemeinschaft. Wie ist das jetzt bei dem freien Ritual? Funktioniert das ohne Gemeinschaft?
Das ist eine ganz gute Frage. Es existiert natürlich auch dieses Kollektiv. Also das Kollektiv ist ganz zentral. Jetzt, wenn ich Willkommensfeiern durchführe, das Kollektiv ist aber in erster Linie auf die Familie und Bekannte und Freunde beschränkt. Und es geht nicht um die Aufnahme in eine Glaubensgemeinschaft, sondern es geht um die Aufnahme in einen Freundeskreis, in eine Familie und dass man das Kind ganz bewusst begrüßt in dieser Gemeinschaft.
Verstehe, es schafft diesen herausgehobenen Moment,
genau,
aus dem Alltag herausgehoben und es schafft ein Ereignis, und aber auch ein Gemeinschaftsgefühl.
Genau, und das Gemeinschaftsgefühl, das kann man zum Beispiel auch ganz konkret darstellen, indem dass man mit einer großen Decke das Kind mitten hineinlegt und dann halten sich alle Teilnehmenden an dieser Decke und heben das ganz behutsam und wiegen das gemeinsam, das Kind gemeinsam in dieser Decke. Und das ist natürlich eine symbolische Handlung des gemeinsamen Haltens dieses Kindes, der gemeinsamen Fürsorge. Und das ist jetzt ein typisches Beispiel für ein freies Ritual, eine Ritualhandlung im Rahmen eines freien Rituals der eines Willkommensfestes, ja.
Lass uns vielleicht noch einen Moment bei der Bedeutung von oder der Besonderheit von Ritualen bleiben. Also es sind sehr komplexe Handlungen, es sind komplexe Phänomene, die verschiedene Dimensionen haben, also eine symbolische, kulturell auch, und es rührt Emotionen an, also es geht wirklich da in die Tiefe. Und hilft uns da eigentlich die Etymologie weiter, um das noch tiefer zu verstehen? Kannst du erklären, woher das Wort Ritus, Ritual kommt?
Ritus, Ritual ist eigentlich das, was mit dem Ritus verbunden ist, mit dem kirchlichen Ablauf verbunden ist. Es gibt auch noch diese Hypothese, dass es auch mit Rta aus dem Indogermanischen kommen könnte, wo es mehr um Einbettung in eine Kosmologie geht. Und das macht für mich eigentlich Sinn, dass es eine Praxis ist, die einbindet in etwas Größeres.
Und was kannst du sagen, Jürg, zur Ritualwirkung? Was erlebst du da? Was passiert?
Ich glaube, etwas ganz, was mir sehr zentral ist, ist das, dass man diese Einbindung erlebbar macht. Dieses Eingebundensein erlebbar macht, einerseits, dass man Halt und Orientierung findet im Ritual selbst, dass man sich dann auch, also ja, etwas ganz Zentrales, das habe ich am zu Beginn eigentlich vergessen zu sagen, ist eigentlich das Innehalten im Alltag und von dort her rauskommen aus dem Hamsterrad und schauen, wo bin ich? Also für mich ist was ganz Zentrales, dass man innehält und eigentlich den Alltag unterbricht, um eine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Veränderung, auf einen Übergang oder auf ein spezifisches Ereignis zu legen. Und dann geht es mir sehr stark um das Gefühl des Eingebundenseins. Eingebundensein, ich in eine Gemeinschaft, in die Welt, mit allen Lebewesen. Also, dass das auch irgendwie spürbar wird, dass ich nicht ein abgeschnittenes Individuum bin. Dann geht's um Ausrichtung und Orientierung. Und es geht auch darum, dass ich einen Schritt, also dass ich dieses Werden und Vergehen des Lebens spüre und dass ich da eingebunden bin. Das sind eigentlich so verschiedene Aspekte, die mir wichtig sind bei der Wirkung von Ritualen.
Jürg, und du machst ja jetzt ganz was Spannendes. Du nimmst dein Ritualwissen, das sich ja jetzt aus diesem freien Ritualwesen sozusagen speist. Also du nimmst die Rituale, die freien Rituale, die sich ja gerade gelöst haben von der organisatorischen Einbindung von den Kirchen ganz speziell, also die freien Rituale, und baust sie wiederum in Organisationen ein, in Organisationen und Teams. Dein Buch hat den Titel Rituale in Teams und Organisationen und im Untertitel Innehalten, Verbinden, Transformieren. Wie passen nun Rituale in so einen Unternehmensalltag?
Jawohl, das ist eine gute Frage. In heutigen Organisationen wird häufig, stolpert man von einer Veränderung zur anderen. Die Menschen arbeiten in virtuellen Räumen, sind eigentlich gar nicht mehr im Alltag fix miteinander in Kontakt und sind Multitasking kingmäßig unterwegs, und das kann wirklich dazu führen, dass man sich nicht mehr wirklich orientieren kann im Alltag und dass man vor lauter Veränderung eigentlich gar nicht mehr weiß, wo man steht.
Das kann, genau, ja. Diese Devise kenne ich sehr gut aus meiner Zeit im Medienbusiness in Berlin. Wir erfinden uns jeden Tag neu. Das ist so die Devise. Und das führt natürlich in eine totale Überforderung und bei vielen auch in Erschöpfungszustände.
Ganz genau. Und für mich ist so, dass Rituale mit diesem Innehalten und speziell Übergangsrituale, die eigentlich während Jahrtausenden Menschen begleiten in Veränderungsprozessen und Lebensübergängen, da war ich überzeugt, dass in diesen Übergangsritualen oder in Ritualen generell eine große Weisheit steckt, die wir jetzt eigentlich an unsere Kultur adaptieren können und gewisse Aspekte daraus wirklich ganz gezielt einsetzen können. Weil Rituale ja immer kulturspezifisch adaptiert werden und weiterentwickelt werden und sich auch laufend verändern.
Also es ist ein kreatives Feld.
Ganz genau. Ja. Geht's mir darum, dieses traditionelle Gefäß der Rituale zu adaptieren an unsere Welt.
Ich finde es sehr spannend, dass du hier auf deinem Buch eine Spirale abgebildet hast am Cover. Bei Ritualen denken ja, glaube ich, viele spontan an Wiederholung. Mhm. Und diese Figur der Spirale, in gewisser Weise wiederholt sie was, aber es verändert sich ja auch. Also sie wird weiter, je nachdem wie man schaut, weiter oder enger, je nachdem in welcher Richtung man dieser Linie folgt. Du, in deinem Buch schreibst du ja, dass in diesen Prozessen man durch die Rituale auch zu Veränderung kommt. Kannst du das erklären? Hab ich das richtig verstanden? Und kannst du da Beispiele geben?
Ja, was für mich eigentlich im Verlauf des Schreibens des Buchs immer wie zentraler wurde, war dieses zyklische Prinzip. Das zyklische Prinzip, das ganz stark im Leben, mit dem Leben verbunden ist, Tag und Nacht, Ein- und Ausatmen und der Jahreskreis mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter, dass die Natur eigentlich ein Wachstum, ein laufendes Wachstum produziert, aber nicht ein lineares Wachstum, wie wir
in
unseren...
Es wird ja nicht der gleiche Frühling wie vor einem Jahr, sondern es wird wieder Frühling, aber eben ein Jahr weiter.
Ganz genau, ganz genau. Und wir haben in unserer Wirtschaftsgesellschaft haben wir wirklich, wir verfolgen dieses lineare Wachstum. Und das geht davon aus, dass es eigentlich immer nur nach oben geht.
Und das wollen ja auch die Change-Prozesse. Übrigens mag ich das Wort überhaupt nicht, diese Verbindung aus dem Anglizismus und dem deutschen Wort Change-Management. Die wollen ja letztlich auch das permanente Wachstum initiieren und das kriegt so was Atemloses.
Ganz genau. Und dort bietet eigentlich das sogenannte Europäische Lebensrad eine Alternative.
Das musst du jetzt erklären. Europäisches genau. Lebensrad.
Das Europäische Lebensrad ist ein in unserer europäischen Kultur tief verankerte Weisheit, wo man eigentlich das Werden und Vergehen anhand von Frühling, Sommer, Herbst und Winter erklärt und auch die Ausrichtung Norden, Süden, Osten und Westen damit verbindet. Und ich habe dieses Lebensrad genommen und habe es weiterentwickelt zu einem Rad der Balance, das Organisationen dazu dienen soll, zu schauen, ob sie, wo sie stehen zurzeit. Es ist ein Instrument zur Standortbestimmung. Und zugleich zu schauen, ob sie gesund unterwegs sind. Weil wir haben das Problem in der heutigen Zeit, dass wir eigentlich dauernd Frühling und Sommer haben wollen. Wir wollen dauernd etwas aufbauen und nachher in die volle Produktion. Wenn sich aber dann die Kräfte zurückziehen im Herbst und im Winter, wenn es kalt wird und eigentlich die Natur sich regeneriert, diese zwei Jahreszeiten lieben wir nicht in unserer Wirtschaftswelt. Wir wollen immer vom Sommer direkt wieder in den Frühling, und wir können anhand der Natur eigentlich sehen, die ja ein nachhaltiges System ist, dass es diese Herbst- und Winterzeiten braucht, um wieder zur eigenen Energie zu kommen, sich zu regenerieren, und die Kräfte müssen sich da auch zurückziehen. Man muss reflektieren, in sich gehen und auch bis zu einem gewissen Grad Ruhe und Stille aushalten.
Verstehe. Du sprichst auch die Exnovation an. Also nicht immer Innovation, sondern auch mal Exnovation, sich auch lösen von Sachen, Dinge auch sterben lassen.
Ganz genau, ja. Ganz genau. Und das ist natürlich innerhalb unserer Gesellschaft eigentlich etwas, das man nicht will. Es ist gegen die Produktion, wenn man davon ausgeht, dass etwas stirbt. Es spricht dann ganz viel an Tabuthemen an. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein Grundprinzip, das sehr heilsam sein kann, gerade auch für gesundes Wachstum. Und du hast völlig zu Recht gesagt, diese Spirale, die steht genau dafür, sie geht zwar im gleichen Kreis, aber sie ist immer an einem anderen Ort und sie entwickelt sich weiter, nach oben oder in die Tiefe nach unten.
Mhm. Lass uns versuchen, ob wir da noch etwas konkreter, beispielhafter werden können. Also auf der einen Seite haben wir das Stolpern von Innovationsanforderungen von einer zur nächsten, und vielleicht passiert aber eigentlich gar keine richtige Veränderung. Und dann haben wir wie so dieses Bild einer nachhaltigen Veränderung. Kannst du da ein Beispiel geben aus deiner Praxis, wo das geglückt ist?
Also was mir auffällt, ist das, dass die Menschen, wenn sie, also vor allem eben Teams und Organisationen, dass sie, wenn sich Ressourcen zurückziehen, wenn plötzlich das Produkt, das man kreiert hat, sich nicht mehr so gut verkaufen lässt, dass dann alle zu panisch werden und versuchen, gerade wieder in die Innovation zu gehen. Und da habe ich wirklich mit diesem Modell des Rats der Balance erlebt, wie das den Leuten eingeleuchtet hat, jetzt braucht es, obwohl das schwierig ist, eine Momente der Reflexion, auch mal des Loslassens, was funktioniert nicht mehr und was wollen wir loslassen. Und die haben dann beispielsweise, also ein Beispiel ist da, dass sie ein Angebot definitiv beerdigt haben, um nachher Raum und Luft für Neues zu schaffen. Aber nicht gleich in die Innovation, sondern zuerst diesen Raum auch haben wirken lassen, indem dass sie nämlich das Angebot, das sie entwickelt hatten, wo die Beratungen in einem bestimmten Büro stattgefunden haben, dass sie das leer gelassen haben. Ganz bewusst leer gelassen haben und während etwa 2-3 Monaten und diesen Raum zur Verfügung gestellt haben, um Ideen aufzuschreiben und so weiter. Das wäre jetzt so ein Beispiel des Raumgebens und nicht gleich in etwas Neues hineinspringen.
Wenn wir jetzt auf die Kirchen blicken, die sind ja in einem großen Prozess des Abschiede hinnehmen, des Absterbens von Liebgewonnenen. Und sie sind ja eigentlich Trauerbegleitungsexperten. Aber man hat ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt, was die eigene Trauer anlangt, auch ein bisschen ja, wie in einer hilflos Lähmungsphase. Ich frage dich als freier Ritualanbieter, kannst du da was raten?
Ja, ich glaube, wirklich stärker diese Leere, diese Stille und dieses Absterben, dem auch Raum zu lassen, und zwar auch Räume, Kirchen auch leer zu stehen zu lassen und die zum Beispiel zu öffnen, wo man Ideen, die Kirchgemeindemitglieder selber auch Ideen einbringen können, was jetzt mit dem Rückgang, mit diesem teils Sterben auch, was das bei ihnen auslöst und nicht gleich vielleicht schon mit neuen Ideen kommen, sondern was das für Trauer auch bewirkt und dem auch Raum lassen. Ich habe das Gefühl, auch die Kirchen sind sehr stark damit beschäftigt, gerade Neues zu entwickeln, und wir müssen jetzt die richtige Sprache finden, um diese und diese Zielgruppe zu erreichen. Also eine sehr stark ökonomisierte Art des Vorgehens. Aber eigentlich geht's, wie du genau richtig gesagt hast, darum auch zu trauern und dem Raum zu schaffen. Und da meine ich jetzt räumlich, aber auch einen sozialen Raum, wo man vielleicht auch trauern kann unter den Mitgliedern der Kirche, was jetzt hier abgeht. Und ich bin sicher, im Winter kann man sich ja dann nicht vorstellen, wie ein Baum, der da im Gerippe steht, wie das im Frühling wieder zu sprießen beginnt. Ich bin sicher, wenn wir dort hineingehen, hinabtauchen in diese Trauer, dann kann etwas Neues entstehen.
Ich würde gern mit dir noch 2 Rituale anschauen. Das eine ist, ich habe den Alpabtrieb erlebt in Lauterbrunnental in diesem Herbst. Und das ist ein altes achaisches Ritual. Da waren viele Touristen, die darauf gewartet haben, dass die Kühe kommen. Und zunächst ist mal wie so ein Leerraum, es fahren nur Autos vorbei, man weiß nicht, wann kommen sie. Und plötzlich hörst du dann diese Glocken, dutzende Glocken, und dann kommen sie, die Treiber mit diesen weiß-blauen Hemden, mit den Edelweißen und den Stecken, und dann kommen die Kühe und sind so geschmückt, so diese symbolische Ebene, dass sie nochmal die Sonnenblumen haben und man eigentlich nochmal den Sommer feiert und gleichzeitig verabschiedet. Und ich habe gemerkt, es hat mich so tief berührt, ich musste fast weinen. Das wäre ja so ein Beispiel für ein altes Ritual, das, glaube ich, alles erfüllt, was so ein Ritual erfüllen muss.
Ist genau so. Ganz genau. Und das ist auch etwas, das, obwohl es traditionell ist, macht es insgesamt Sinn, ist total eingebettet dort in die Bevölkerung in die Natur und von dort her hat es auch diese Wirkkraft, oder?
Und es war zufällig auch noch der Herbsteinbruch.
Also ja, nicht das ist alles gehört dazu, ja, oder? Ja.
Nicht zufällig ist es ja genau an der Tag- und Nachtgleiche. Das Zweite, was ich mit dir anschauen möchte, ist diese große, in der ganzen Welt übertragene, in Fernsehstationen, Memorial Fire für den ermordeten Influencer Charles Kirk. Das habe ich noch so lebhaft vor Augen. Und das war ja in einem Fußballstadion. Und das hatte aber auch so Gottesdienstelemente. Es war eine Memorial Feier. Und das sehen wir ja auch, wie auch noch heute in unserer medialen Welt, wie Rituale so Gemeinschaften zusammenschmieden können. Hast du das auch verfolgt? Und was ist deine Sicht auf dieses Phänomen?
Ja, für mich, ich habe das auch verfolgt und es hat mich auch sehr befremdet. Ich glaube, da sieht man auch die Gefahr von Ritualen, nämlich wenn es darum geht, ein Ritual zu missbrauchen, die Gruppenzusammengehörigkeit extrem zu betonen und diese zu zelebrieren, aber ganz klar auch in Abgrenzung zu anderen Menschen. Und das ist ja dann nicht was Integratives, sondern hat auch eigentlich auch etwas Ausschließendes. Wenn du nicht genau gleich bist wie wir, dann gehörst du nicht zu uns. Und deswegen muss ich sagen, habe ich da ja ein ganz komisches Gefühl gehabt. Rituale können auch missbraucht werden. Und ich glaube, gerade im organisationalen Kontext muss man ein großes Augenmerk darauf legen, dass Rituale nicht zu Machtmissbrauch führen, dass irgendwelche leitenden Personen versuchen, Rituale zu instrumentalisieren, die Gruppe zu stärken, um gegen eine andere Gruppe anzukämpfen oder so. Also da gibt's schon, das sehe ich, gewisse Gefahr, gewisse Risiken, und die habe ich auch in meinem Buch eigentlich ziemlich ausgeleuchtet oder erwähnt. Dass eben Rituale nicht nur per se positiv sind.
Sie können beides sein, weil
ganz
sie gerade
genau
in so tiefen Schichten rühren. Freud hat ja gesagt, dass Religionen erhalten ihre Kraft aus der Wiederkehr des Verdrängten. Mhm. Also wir müssen, wenn wir in die Ritualebene uns hineinbewegen, auch damit rechnen, dass unbewusste Energien da angezapft werden. Mhm. Ich habe aus deinem Buch, du hast gegen Ende des Buches, gibst du wie so praktische Anleitungen auch, und du hast da verschiedene Prozesspunkte, nennst du da, und ich habe mir drei herausgegriffen. Ich würde dich bitten, dazu ein paar Worte zu sagen. Das erste ist Einbetten in Raum und Zeit. Wie kann das gelingen?
Was ich immer wieder mache und sehr positive Feedbacks auch dafür kriege, ist, dass bei wichtigen Veranstaltungen, bei wichtigen Workshops, da sage ich, es ist Montagmorgen, der 24. September, 8.15 Uhr. Wir sind hier zusammengekommen an diesem Ort, und dann sage ich etwas zum Ort, sage vielleicht auch etwas zur Geschichte des Ortes und verflechte das nachher mit dem Inhalt, wenn das irgendwie geht. Ich nehme dann Bezug zu dem zu Norden, Süden, Osten und Westen, zeige konkret, wo das ist, die Himmelsrichtungen, und nehme auch Bezug zur Jahreszeit. Was bringt die Jahreszeit, welche Qualität bringt die Jahreszeit mit, die wir vielleicht jetzt, heute, zu diesem Inhalt, was es dann auch immer ist, wirklich nutzen können?
Ein weiterer Prozessschritt, dynamisches Innehalten.
Ein dynamisches Innehalten, das ich dann hauptsächlich mache mit Instrumenten beispielsweise, wo wir als Team oder als Organisation gemeinsam einen Rhythmus finden wollen und uns dynamisch innehaltend als Kollektiv aufeinander einstimmen und uns finden. Eine andere Möglichkeit ist auch das, dass man zuerst im Raum, wenn man ankommt, im Raum sich bewegt und versucht, seinen persönlichen Rhythmus zu finden. Und dann kann man eine paradoxe Intervention machen und sagen, jetzt beschleunigt ihr. Und was macht das im Raum? Was macht das dynamisch untereinander? Und dann kann man langsam die Geschwindigkeit verändern und bleibt dann stehen und schaut, wie geht's mir? Wo bin ich jetzt? Wo sind die anderen? Was hat diese Intervention mit mir gemacht? Und das hilft dann eigentlich, diese schnelle Dynamik, in der wir drin sind, zu reflektieren, die auch wirklich in unserem Körper zu fühlen und zugleich die Stille wahrzunehmen und das Innehalten auszuhalten.
Und drittens, Wünsche und Träume sind frei.
Ja, ich glaube, im organisationalen Kontext besteht die Gefahr, dass Wünsche immer zu Erwartungen werden. Also, dass vor allem die leitenden Personen Wünsche immer als Erwartungen hören. Und ich glaube, Wünsche sind Türöffner für die Zukunft. Und ich mache gerne Wunschinterventionen. Eine davon ist beispielsweise, dass am Schluss eines Tages, dass alle bekommen ein Seifenblasenset und gehen hinaus in die Natur und wünschen sich was. Und zwar wünschen sich für sich was, für seine Liebsten, ihre Liebsten und für das Team, für die Organisation und die Welt. Und ich glaube, mit diesen Wünschen kann man nachher wirklich sich auch öffnen, besser öffnen, oder sie sind wie ein Teppich für in die Zukunft einer Organisation.
Lieber Jürg Fassbind, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die freie Ritualwelt und auch darin, wie das wieder in Organisationen eingebunden werden kann. Und ich habe bei dir den schönen Satz gelesen, Rituale lassen sich nicht beschleunigen.
Ganz genau. Prozessoren lassen sich beschleunigen, Rituale nicht. Und das finde ich, und Prozessionen vor allem auch nicht, genau. Und das finde ich eine sehr schöne Aussage von Byung-Chul Han.
5 Himmel- und Erdung-Einsichten aus meinem Gespräch mit Jürg Fassbind. Erstens, Rituale sind bewusste Übergänge, keine Automatismen. Ein Ritual braucht Aufmerksamkeit. Es hebt das Alltägliche für einen Moment heraus. So wird das Fenster öffnen zur Begrüßung des Tages. Zweitens, freie Rituale entstehen, wenn alte Formen verblassen. Sie holen das Heilige ins Leben von Menschen ohne festen Glaubensbezug. Und manchmal können sie auch der Anfang von Glauben sein, wenn man darunter tiefes Vertrauen versteht. Drittens, innehalten ist eine soziale Technik. Rituale lassen nicht aus dem Alltag flüchten, sondern unterbrechen ihn. Sie schaffen Orientierung, holen das Ich zurück ins Wir. In Organisationen sind sie ein Gegengewicht zur Dauerbeschleunigung. Viertens, Wachstum verläuft zyklisch, nicht linear. Das Lebensrad symbolisiert, auf Frühling und Sommer folgen Herbst und Winter. Nur wer loslässt, kann neu beginnen. Rituale helfen, dieses Werden und Vergehen zu würdigen, im Leben wie im Arbeiten. Und fünftens und letztens, Rituale erfordern Verantwortung. Sie können verbinden oder ausschließen, heilen oder vereinnahmen. Ein achtsames Ritual öffnet, statt zu kontrollieren. Seine Kraft liegt in der Haltung, nicht in der Form. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr meinen Podcast Himmel und Erdung abonnieren möchtet, habt ihr bei Apple Podcast, Spotify und sonst überall, wo es Podcasts gibt, Gelegenheit dazu. RevLab.